Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Hallo und herzlich willkommen zu Difference, der Podcast, in dem uns Glauben zu denken gibt und wir über Glauben nachdenken. Und heute sind wir da so ein bisschen bei einem fundamentalen Thema gelandet. Frank, du hast gefragt, gibt es eine christliche Ethik? Und das ist ja eine nicht ganz unerstaunliche Frage für jemanden, der seit Jahrzehnten als Ethiker arbeitet und das ja nicht jetzt nur in der Nationalen Ethikkommission tut, sondern ganz prominent auch für die Kirche. Frank, gibt es eine christliche Ethik?
Radio Erivan, im Prinzip ja, aber.
Ja, genauso habe ich deinen Text auch gelesen, oder? Und wir werden danach ein bisschen den Problemen nachgehen, die du da aufzeigst. Sind ja wirklich schwergewichtige Probleme. Ich bin noch nicht sicher, ob ich alles davon teile, aber vielleicht mal Elio, du hast diesen Text auch gelesen, du hast schon viel mit Frank über christliche Ethik oder Ethik überhaupt gestritten. Was würdest du spontan sagen, gibt es christliche Ethik?
Also es gibt jedenfalls eine große Skepsis an der christlichen Ethik. Ja. Ich weiß, dass, ich würde sagen, seit Beginn meines Studiums war das so immer eine offene Frage. So christliche Ethik ist jedenfalls irgendwas, das angefochten wird. Es ist ziemlich klar. Und ich würde auch sagen, dass immer der Versuch da war, zu sehen, okay, alle diese verschiedenen Versuche, irgendwie Ethik christlich zu begründen, funktionieren die. Also ich denke, ich war zum Beispiel an, ja, zu kommunitaristischen Perspektiven, Stanley Hauerwas war so ein Versuch, ja, gegen den liberalen Ansatz eine Alternative zu finden. Aber ja, da sprengt man sozusagen den ganzen Rahmen.
Der ganze Neutomismus
versuchen sie hier auch so, ja, genau, mit den die Vertu.
Die Tugenden.
Nicht mit den Tugenden einfach. Aber dann verliert man eben diese, also diskursive, argumentative Ethik. Ja, und halt viel Gespräch mit Habermas und so. Und ich war noch nicht unbedingt an den Punkt angekommen, wo ich sage, okay, nee, eigentlich ist das eine falsche Idee.
Gut. Also das ist doch mal ein spannender Einstieg. Aber ich möchte gerne mit euch beiden nochmal bei einer ganz anderen Beobachtung anfangen. Wir diskutieren jetzt als Menschen, die hier für das Kompetenzzentrum Theologie und Ethik angestellt sind bei der Kirche, darüber, ob es überhaupt eine christliche Ethik geben kann. Was ja aber ausgemacht scheint in der Gesellschaft und im Volksmund, ist, dass es sowas gibt wie eine christliche Moral. Und eine christliche Moral ist meistens lustfeindlich, sie ist körperfeindlich, sie hat ein gestörtes Verhältnis zu Sexualität, sie ist rigide, sie arbeitet mit einem strafenden Gott im Hintergrund, etc. etc. Also wer sich zum Beispiel mal anhört, was Charlotte Roach zu ihrer Biografie gesagt hat und welche Rolle darin christliche Moral, die sie abgestreift hat, gespielt hat, der kommt auf alle diese verschiedenen Bestandteile. Wie würden wir denn sinnvoll eine christliche Moral von einer christlichen Ethik abgrenzen?
Also spontan würde ich sagen, eine christliche Moral ist relativ einfach festzustellen. In der Politik gibt es ja diese Diskussion über europäische Kultur, da kommt dann immer schnell das christliche Menschenbild und so weiter rein. Und das ist, denke ich, sehr eng verbunden mit kulturell gewachsenen Vorstellungen, was denn das Menschliche ist, was moralisch gut ist und so weiter und so fort. Also das wäre eine christliche Moral, die natürlich in Europa sehr stark geprägt ist durch die Kirchen. Die Kirchen, die eine moralische und normative Autorität waren bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ich würde sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg
nochmal. 50er Jahre so ein Boom
genau, dieser Funktion. Sehr geboomt, weil
die bleierne Zeit, oder?
Ganz genau, weil die politischen Institutionen diskreditiert waren, weil sie alle irgendwie im Zweiten Weltkrieg involviert waren. Das ist die christliche Moral und die christliche Ethik setzt im Grunde genommen, ganz interessant ja, in der Reformation oder bei den Reformatoren findet sie gar nicht statt, sondern sie taucht erst im 17. Jahrhundert als eigenständige Disziplin auf, als theologische Disziplin. Davor war sie mit der systematischen Theologie oder besser gesagt mit der Dogmatik eng verbunden. Das war einfach eine Glaubenspraxis, wo Theorie und Praxis so nicht, eng verbunden waren, dass es keinen Sinn machte, sie theoretisch zu unterscheiden. Und im 17. Jahrhundert erscheint sie dann und schließt natürlich an die katholische Tradition zunächst an als Tugendlehre. Inwiefern wir oder wann wir genau von einer theologischen Ethik im Sinne einer theoriegeleitenden Methode oder methodische Reflexion von Moral sprechen können, das ist wahrscheinlich erst im 19. Jahrhundert.
Wahrscheinlich ja, schon, oder?
Das sagt man ein bisschen für vieles, aber...
Aber ich überlege mir das schon auch, oder? Weil,
so, bei Schleiermacher ist das ein ganzes Thema bei ihm.
Oder bei Schleiermacher findet sich das tatsächlich so mit einer ganzen Herleitung. Woraus plausibilisieren sich denn diese Geltungsansprüche und was tut eigentlich eine christliche Sittenlehre?
Ja.
Und bei Schleiermacher selbst wäre ja aber das, was wir jetzt eine christliche Ethik nennen würden, ja ein rein deskriptives Unterfangen.
Genau.
Also er beschreibt halt, was Christen aus dem frommen Selbstbewusstsein heraus tun und warum das dazu führt, dass Kirche die Sozialgestalt hat, die sie hat.
Ja.
Genau. Vielleicht muss man auch noch einfach aus einer historischen Perspektive dazu sagen, dass es diese Unterscheidung, wie wir sie heute ja sehr prominent haben zwischen einer philosophischen und theologischen Ethik, dass es die natürlich historisch gar nicht gab.
Ja. Ne? Den Unterschied meinst du?
Genau. Ja. Philosophische Ethik war einfach eigentlich irgendwie auch theologische Ethik oder vielleicht muss man sogar sagen kirchliche Ethik. Und diese und Schleiermacher reagiert ja im Grunde genommen auch auf die Absetzbewegung der Philosophie von der Theologie.
Genau.
Und im Grunde genommen erst dann hat die Theologie oder auch die Kirchen eigentlich ein methodisches und theoretisches Problem.
Oder wir können ja mal die Schneisen ganz grob schlagen. Wir haben vorher Jahrhunderte wirklich, die dominiert sind von der Idee, dass wir ein Buch der Natur und ein Buch der Offenbarung haben. Mhm. Und auf die beiden kann ich mich je in einem normativen Sinn beziehen. Wobei, wenn ich ein bisschen thomistisch denke, die Offenbarung niemals im Widerspruch jetzt zum Buch der Natur stehen wird, sondern eigentlich dort erfüllen und komplettieren kann, was aus dem Buch der Natur sich nicht selbst erschließt.
Genau. Und die zweite, ich würde sagen, der zweite Pfeiler ist die Frage, die schon in der Scholastik diskutiert wurde und dann von den Reformatoren sehr prominent aufgegriffen wird. Gibt es einen freien Willen?
Ja.
Weil der freie Wille ist und die Voraussetzung für jede neuzeitliche Ethik. Du brauchst irgendwie ein Subjekt. Und dieses Subjekt ist ipso facto ein ethisches, wenn es einen freien Willen hat.
Und diese Idee des freien Willens ist ja dann noch einmal ganz stark in den pietistischen Strömungen, auch im 19. Jahrhundert, nochmal zu einem Entscheidungsmoment für den Herrn Jesus Christus geworden, das dann selbst nochmal eine rettende Konsequenz hatte für den Menschen. Oder? Also das heißt, es finden da verschiedene Bewegungen statt, die jedenfalls dazu führen, dass die Theologie oder sagen wir vielleicht die Kirche in einen Begründungszwang kommt, zu erklären, auf welcher Grundlage das denn Geltung beanspruchen will, was sie als Richtiges oder als Gutes erkennt.
Genau.
In einem Kontext, wo man nicht, also wo man nicht allgemeine Einverständnis hat. Also es gibt verschiedene Optionen, ein Konkurrenzverhältnis an diesem Zeitpunkt.
Ja, und ich glaube, was wirklich, und deswegen würde ich schon daran festhalten, dass es das 19. Jahrhundert ist, was da jetzt neu aufpoppt, ist nicht mehr nur ein Konflikt zwischen den verschiedenen Haltungen, was denn wahr oder richtig sein könnte, sondern ein Konflikt über die Grundlage überhaupt. Also Luther konnte noch sagen, bringt mir den Schriftbeweis und ich gebe alles zu. Und das hätte auch Zwingli gelten lassen und auch Calvin. Calvin schreibt das ja sogar explizit in der Institution. Und diese Grundlage selbst kommt jetzt ins Rutschen. Also genau. Es ist eigentlich eine Krise dieses protestantischen Schriftprinzips. Ich meine, da muss man auch mal ehrlich sein, die katholische Kirche hat das Problem nie auf dieselbe Art und Weise gehabt. Genau. Sich zu fragen, kann es eine christliche Ethik geben?
Genau. Auf der anderen Seite übernimmt die Philosophie ja, ich würde sagen, bis in die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, also 1980er Jahre, eigentlich ein zutiefst theologisches Motiv, nämlich mit dieser Idee der Universalisierbarkeit.
Mhm. Ja. Ja.
Ein ethisches Prinzip muss universalisierbar sein, das heißt, für jedes ethische Subjekt prinzipiell erkennbar. Und die Universalisierbarkeit ist im Grunde genommen das, was du eben gesagt hast, das Buch der Natur und der Offenbarung, mit der Unterstellung, dass es jeder Person zugänglich sein muss. Mhm. Also im Mittelalter hieß es das Lumen Naturale, das Naturrecht, was unabhängig davon, was du glaubst und denkst und so weiter, was dir als Licht der Natur zugänglich ist. Und an dieser Idee, zwar formalisiert, wird aber festgehalten. Mhm. Und da gab es natürlich, und da war John Rawls sicherlich einer, der das am schärfsten profiliert hat in den 70er Jahren, der gesagt hat, naja, wie könnt ihr als religiöse Gruppierung behaupten, dass eure Fundamente, die ihr exklusiv als christliche expliziert oder dass die so auch profiliert, dass die für jede Person zugänglich sein muss. Da das nicht möglich ist, gibt es keine Universalisierbarkeit aus einer christlichen Perspektive und deswegen sollte man das sein lassen. Mhm. Habermas hat das dann ja auch mal zwischendurch oder der frühere.
Also der hat es so bis 2.1 auch so vertreten, genau, kann man sagen, oder?
Genau, bis zu seiner Friedenspreisbuchrede.
Und dann was jetzt daran spannend ist, ist es ja eigentlich dieser starke Wahrheitsanspruch, von dem aus Geltung abgeleitet wird, ja nicht zerbricht, indem die Aufklärung einen Teil, sage ich jetzt mal, des Christentums übernimmt oder ablöst, sondern dass an dieser Stelle ein starker Vernunftbegriff, ein Rationalitätsglaube tritt. Und wir ja heute eigentlich beides nicht mehr teilen.
Genau.
Und ich habe mir auch überlegt, und du machst das ja, du führst das ja vor in deinem Blogbeitrag, wir sprechen ja heute nicht von biologischer Ethik. Wir sprechen auch nicht von künstlicher Intelligenzethik, sondern wir sprechen eigentlich immer mit einem anderen Genitiv davon. Also es gibt eine Ethik, mit der wir Biotechnologien anschauen, also die Bioethik.
Und das erzeugt eine KI-Ethik.
Genau. Mhm. Und das heißt, wir grenzen dort eigentlich Diskursräume ab, ohne aber schon methodisch festzulegen, was denn der Zugang ist, unter die ethische Urteile darin zu fallen haben. Und das scheint mir doch ein großer Unterschied zu sein zu theologischer Ethik, weil wir ja dort mindestens historisch doch immer diesen Anspruch mitführen, dass wir sowas haben wie Offenbarung, dass dann, ich mache es jetzt ganz klassisch, oder, zusammen mit der Geschichte der Kirche, dem, was es daraus zu lernen gibt, und der Vernunft, getragen durch den Heiligen Geist, zu einem richtigen Schluss führen soll.
Wenn ich das richtig verstehe, einerseits die Theologie würde auf ein Fundament setzen, entweder Vernunft mit, ohne Offenbarung oder wie genau sich das dann verankert.
Also immer Schrift, oder?
Würde immer ich sagen. Schrift, okay, ja. Theologie würde darauf setzen, immer. Und heutige Ethik braucht das nicht. Die kann nur Bereichsperspektiven.
Naja, also nehmen. Ich würde nicht, also Frank, du kennst dich da besser aus. Ich würde nicht sagen, die hat keine Axiome oder hat keine Quellen, auf die sie sich normativ bezieht. Nur können das unterschiedliche Quellen sein.
Also es muss kein Konsens geben über den Quellen,
der Quellenbasis. Sondern das, woran sich Ethikgebiete orientieren oder Disziplin, besteht eigentlich im Gegenstand, zu dem sie was sagen und nicht auf der normativen Grundlage, von der her sie etwas dazu sagen.
Genau. Das europäische historische Narrativ der Ethikentwicklung geht ja so, dass du sagst, bis in die 70er Jahre, 1970er Jahre hattest du Begründungsdiskussionen, du hattest und zu den Begründungsdiskussionen dazu gehört ja, der Inhalt betrifft immer irgendwelche Prinzipien. Wie ist ethische Erkenntnis möglich? Wie ist eine Erkenntnis dieser Prinzipien möglich? Also das, was unser Handeln als letztes Fundament anleitet, könnte man sagen. Und dann gibt es in den 70er Jahren den Bruch, wo im Grunde genommen die ganze Ethikgeschichte oder die ganzen Ethiktraditionen umbrechen und sagen, okay, wir schauen jetzt auf die Folgen. Wir gucken nicht mehr, was bewirkt was, sondern welche Folgen wollen wir vermeiden, welche Folgen wollen wir unbedingt erreichen.
Das ist nur, was du Konsequenzialismus nennst.
Und du kommst eigentlich, ja, Utilitarismus, Konsequenzialismus, für die protestantische Ethik eigentlich so, dass der Paradigmenwechsel im deutschsprachigen Raum war Wolfgang Huber, Sozialethik als Verantwortungsethik, wo er im Grunde genommen an Max Weber und mein Namensgedächtnis.
Schönes Thema, was nicht einfällt.
Genau, funktioniert sehr gut. Dietrich Bonhoeffer natürlich seine Ethikmanuskripte anschließt und sagt, wir müssen, und das war für die Theologie ein enormer Schritt zu sagen, wir müssen nicht nur auf die richtige Gesinnung gucken, sondern wir müssen gucken, was am Ende bei rauskommt.
Aber nicht nur.
Das, was Max Weber ja immer vorgeworfen hat, der christlichen Moral gegenüber einer politischen Moral.
Aber man versucht noch die Begründung zu behalten, nehme ich mal an.
Ja, richtig. Also im Grunde genommen geht es darum, ja, dieses, was unter christlicher Ethik verstanden wurde, also gerade der Schriftbezug und so weiter, das zu bewahren.
Ja, genau.
Und es gleichzeitig zu öffnen für eine konsequenzialistische Ethik, wo Max Weber noch gelästert hatte und stellt den Erfolg Gott anheim. Nicht die Gesinnung muss recht sein, aber was dabei rauskommt, interessiert niemanden.
Ja. Und die Idee dahinter ist ja, dass es uns nicht durchsichtig ist, die Konsequenzen wirklich abzuschätzen.
Genau.
Das, ich meine, das ist ja letztendlich guter alter Kant, oder?
Ja.
Nichts ist gut als die Gesinnung.
Ganz genau. Die Frage ist natürlich, ob sich substanziell etwas geändert hat, weil natürlich fortan wurde darüber gesprochen, was denn, oder darüber gestritten, was sind denn nun die erstrebenswerten Folgen. Also das heißt, diese Figur, die du ja im Liberalismus, du hast schon eben gesagt, Kontrakommunitarismus hattest, also was Primat des Rechten oder des Guten, das Problem sind wir ja nicht losgeworden. Nicht? Und wir müssen auch im Blick auf die Folgen, wir können sowohl diskutieren, was ist eine gute Gesinnung, also was sind die guten Motive, wir können aber genauso diskutieren, was sind die guten Folgen und welche Folgen sind schlecht und müssen deshalb unbedingt vermieden werden.
Und stehen wir immer noch an diesem Punkt, weil du hast jetzt von den 70er Jahren gesprochen. Gerade jetzt, dass es dort umkippt.
Also ich finde gerade, wenn wir jetzt die kirchliche Missbrauchsdiskussion angucken, wenn wir uns anschauen, die kritischen soziologischen und sozialwissenschaftlichen Analysen, steht dort im Zentrum genau dieser eigenartige Kommunitarismus einer Kirche, die als Gemeinschaft zusammenhält und alles daran setzt, diesen Gemeinschaftserhalt oder diese Gemeinschaft zu bewahren. Und die Gemeinschaft über die Person stellt. Ne, weshalb die Kirchen, das ist meine These, ein notorisches Problem haben mit der Person.
Lass mich da vielleicht noch einen kleinen Exkurs anhängen, weil das in deinem Blogbeitrag nicht vorkommt, aber ich finde es wichtig, den auch noch mitzunehmen. Hans Joas, der stellt sich eigentlich erstmal ganz offen all diesen Problemen, die wir jetzt benannt haben. Und er sagt, diese Ausgangslage nehme ich zur Kenntnis. Es ist wirklich schwierig zu sagen, worauf sich eine christliche Ethik normativ beziehen soll. Es ist auch schwierig, Plausibilität aufgrund heiliger Schriften jetzt für eine Allgemeinheit zu beanspruchen. Also diese ganze Ausgangslage von John Rawls nimmt er auf. Und sagt dann, naja, aber wir können das Spiel auch umdrehen und fragen, wie ist es denn überhaupt möglich, dass Menschen zu sowas kommen wie einer universalistischen Ethik? Und da sagt er, ja, da ist halt die Idee des Christentums, letztendlich die Idee der Inkarnation, also dass Gott Mensch wird, dass er die Menschheit erwählt, das ist halt schon ein sehr, sehr starkes Motiv. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das historisch so passiert ist oder ob das eine Deutung ist, ist es mindestens eine super Verankerung, um zu sagen, ich denke universalistisch über Werte nach oder über das, was sich Menschen schulden. Also ständeübergreifend, nationenübergreifend. Ich denke eben nicht nur den Menschen, nicht nur die Person, sondern ich denke quasi die Menschheit. Und das heißt auch, ich denke dann Personenrechte, die jedem, der zu dieser Menschheit gehört, zukommen sollen.
Und dann kommt eben diese Sakralität der Person,
genau,
die sich aber auch von diesem christlichen Fundament teilweise distanziert. Es bleibt nicht unbedingt dort, also es bleibt nicht in dieses Partikuläre des christlichen hängen.
Ja, aber ich verstehe Joas schon so, dass er sagen würde, eigentlich ist das Christentum nichts anderes als eine Bewegung auf diesen Universalismus hin, zum Teil noch in einer Sprache, die uns partikularistisch erscheinen mag.
Obwohl, jetzt versucht er das auch zu vergleichen mit anderen Kulturen, aber ja.
Ja, okay. Also bin ich auch völlig überzeugt, dazu hat er ja immer eingeladen, dass es doch alle Religionen und Ideologien und Weltbilder tun sollen. Aber das entscheidende Moment scheint mir quasi diese Umdrehung zu sein. Also nicht mehr zu sagen, naja, kann denn das Christentum unbedingte Werte oder unbedingte Geltung beanspruchen für das, was es ethisch für richtig hält oder moralisch, müsste man sagen, für richtig hält, sondern, naja, kann man denn anders als in einem solchen religiösen System überhaupt einen universalen Gedanken der Person, der Welt und dessen, was Menschen und Welt sich schulden, denken?
Aber ist das nicht so eine konservative Reaktion auf einer, also Infragestellung des ganzen Systems? Was du gerade vorher, Frank, gesagt hast, wir rütteln an das Kommunitaristische, was sowohl das Konsequenzialistische als die auf Besinnung orientierte Ethik, und vielleicht habe ich das jetzt nicht richtig gesagt, aber du hast eben das Konsequenzialistische versus dieses begründungsorientierte Ethik gesagt, okay, das war im Moment, jetzt kommt es in Krise, und dann kommt der Joas, sagt, ja, aber eigentlich können wir das nicht anders als in diesem christlichen Rahmen verstehen, oder man versteht diesen Rahmen nicht ohne diesen christlichen Moment.
Genau, ja.
Was aber ich meine, was will Joas erreichen? Joas möchte doch, dass wir die Perspektive der Person auf jede andere Person beziehen und dass das irgendwie eine Evidenz bekommt. Also, pardon, genau das, was die Menschenrechte,
ja, genau, ja,
die von der Menschheitsfamilie spricht, im Original auch möchte. Für mich ist die Frage, ob es, ja, ich habe eher das umgekehrte Problem, wie kann man das die Person anders denken, als nicht im Sinne einer, wenn ich für mich sage, ich bin Person, dann unterstelle ich ipso facto, dass jeder andere Mensch auch eine Person ist.
Und das hat man auch ein bisschen rationalistisch begründet, würde ich mal sagen, also wenn so ein Locke denkt, also das war bestimmt noch nicht so gestreamt, wie wir es heute sagen, und bestimmt nicht egalitaristisch und bestimmt nicht mit rassistischen Vorurteilen geprägt, aber dennoch diese durch Anerkennung, und ich unterstelle
aber Anerkennung ist doch genau das schwierige Wort in diesem Zusammenhang. Also woher kommt das eigentlich mit der Anerkennung? Ich kenne auch nicht religiöse Begründungsformen. Also das sind vorher erwähnt, Jürgen Habermas, oder, macht das so, dass er quasi an Kant anschließt und sagt, na ja, das wirklich starke Argument in Kants Morallehre ist doch letztendlich die Idee zu sagen, ich kann doch selbst nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich nicht den angehört habe und nach bestem Wissen und Gewissen abgewogen habe, den dieses Urteil betrifft. Also es ist ja erstmal total intuitiv und eigentlich das, was, genau, ich muss zuhören, wir müssen Argumente austauschen. Im besten Fall endet das in einem Konsens, das wäre anzustreben, aber ich bin grundsätzlich mal lernbereit, offen und sage, naja, ich lasse da auch eine Veränderung in mir selbst und für meine Umwelt zu. mal die Ausgangslage, eigentlich eine Grundlage, um überhaupt sinnvoll einen kategorischen Imperativ verwenden zu können. Oder? Also es braucht sowas wie Empathie, Einfühlungsvermögen und eben die Anerkennung, dass der andere einer ist wie ich mit Ansprüchen und Rechten und der mal prinzipiell begründungsfähige Aussagen
macht. Ja, der ein anderer, der auch Person ist.
Und, ja, und die erste und spannende Frage finde ich mal, ja, woher kommt eigentlich diese Idee? Also weil empirisch stimmt sie nicht. Es ist ja nicht so, dass jeder andere mir als ein Gleicher gegenübertritt, nein, der die Möglichkeit hat.
Sondern eben nicht eher.
Aber eigentlich gerade nicht, oder?
Ja.
Und die Frage, die ich daran anschließen würde, Frank, wir haben das auch schon diskutiert, ich glaube, das war mal bei einem Bier, ist die Idee, woher kommt das, dass man überhaupt voraussetzt, dass wir das Gute wollen oder selbst gut sein wollen? Also woher kommt diese Idee überhaupt
rein? Ich hätte mal Spätantike gesagt, aber...
Naja, oder ich kenne verschiedene Momente, ja, wo man sagen könnte, da poppt diese Idee auf, aber warum ist die unhinterfragt überzeugend? Also auch heute noch, in modernsten Konzeptionen sprechen wir sofort von Pathologien und Krankheiten, wenn jemand nicht gut sein will.
Ja, genau, wobei, was das Gute dann ist, durchaus umstritten ist.
Genau.
Also mir fällt, ich halte ja auch diese Idee der Person und der Universalität, wie gesagt, das halte ich für nicht großes Problem. Das Problem besteht eher darin, dass wir was eine Person ist, definieren und dass wir Inklusion und Exklusionsregeln haben. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man sich überlegt, dass die Aufklärungsphilosophie in dem Moment, und die sicherlich eine der ambitioniertesten wahrscheinlich philosophischen Programme der Weltgeschichte sind, in dem Moment, wo sie politisch wird, ist sie viel massiver, was Ausschlusswirkungen angeht, politische Ausschlusswirkungen. Also du hast, ich meine, Kant hat überhaupt kein Problem mit Kolonialismus. Mhm, im Gegenteil. Auch die christliche Religion mit, wenn ich sagen würde, Nächstenliebe, Fremdenliebe, Feindesliebe, also die totale Steigerung. Also wirklich, da taucht die Universalität zum ersten Mal auf, nämlich als Norm in der Feindesliebe.
Ja.
Weil es gibt niemanden mehr, der von dieser Liebe ausgeschlossen ist.
Also, ja, das ist jetzt eine Konsequenz, aber ja.
Dass du aus diesem Gedanken heraus im Grunde genommen Gewaltverhältnisse, politische Gewaltverhältnisse begründest, wie sie die Weltgeschichte selten gesehen hat.
Aber Frank, jetzt sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Die Frage ist doch jetzt, setzt Kants Ethik oder setzt das Christentum aus diesem eigenen Gedankengang heraus diese Gewaltförmigkeit frei? Oder ist diese Gewaltförmigkeit quasi ein Betriebsunfall einer sonst sehr schön gedachten Ethik?
Genau, das würde ich auch sagen, ist die Frage. Meines Erachtens ist es kein Betriebsunfall, weil diese Idee des Guten verbunden ist mit dem Anspruch, dass das Gute überall gelten soll. Also diese Idee des Guten mit einem Expansionsanspruch verbunden ist.
Das ist schön gesagt. Aber lass uns das mal auf das Christentum jetzt im engeren Sinn übertragen, vielleicht auf das protestantisch geprägte Christentum, dann wird das Ganze ja noch ein Dreh schlimmer. Denn das Gute ist nicht nur etwas, das mit einem Expansionsanspruch verbunden wird, sondern das Gute ist etwas, was uns prinzipiell entzogen ist.
Ja.
Also das Gute ist etwas, was wir nur partisch, passiv, das beschreibst du, ich glaube im Anschluss an Wüthrich, oder? Ist etwas, was uns eigentlich nur widerfahren kann. Also wir können es nachgängig beschreiben, wenn man so will. Wir können es weder tun, noch herbeiführen, noch irgendwas. Ja. So, das würde ja jetzt bedeuten, wir haben ein System mit einer christlichen Ethik, wie wir sie herkömmlich kennen, die mit ganz starken Einschluss-Ausschluss-Kriterien operiert, die gleichzeitig sagt, dass diese Einschluss- und Ausschlusskriterien nicht für eine Sippe oder eine Community, sondern für die Menschheit gelten sollen. Und dass aber das darin wirksame Gute nicht etwas ist, was uns diskursiv verfügbar ist, sondern was eigentlich nur von Gott her als Ereignis geschehen kann.
Genau, was sich zeigt oder offenbart oder wie auch immer. Was aber gleichzeitig, und das ist eben der entscheidende Punkt, deshalb dieses expansive Moment, was als universale Orientierung gilt.
Das Ganze jetzt, meinst du?
Ja. Nicht das Gute ist keine, ist nicht verhandelbar. Und es ist für niemanden verhandelbar. Und es ist auch nicht kulturrelativ. Ne? All das wird ja ausgeschlossen.
Genau.
Weil, wenn ich von. Und es ist nicht ein formales Universalisierungsprinzip, sondern es ist materiell. Insofern, dass sich das Gute in einer Praxis zu zeigen hat.
Okay.
Okay, so weit komme ich mit. Und jetzt wäre mein nächster Schluss, den ich daraus ziehen würde. Naja, dann müssen wir quasi gegen das Christentum, aber um der christlichen Nächstenliebe wille, ganz, ganz dringend den Subjekt- und Personenbegriff so stark machen, wie es nur irgendwie geht.
Und meine Idee ist ja
umgekehrt. Deine Idee ist genau die umgekehrte, genau. Oder? Lasst uns das Subjekt auflösen.
Genau.
Kannst du das mal erklären?
Also erstmal, ich hab keine Antwort darauf, was eine christliche Ethik ist und ob es sie gibt, obwohl ich sie immer mache. Aber ich mache sie, glaube ich, wenn ich das so richtig gucke, durchaus in einem kritischen Sinn. Nicht, dass ich positiv formuliere, das und das ist es, sondern das ist es vielleicht nicht. Warum ich den Subjektbegriff problematisiere, wenn es, oder das ist meine Prämisse eigentlich, wenn es so etwas wie eine christliche Ethik gibt oder etwas spezifisch Christliches, was irgendwie keine andere, was ich aus keiner anderen Perspektive heraus so anschauen könnte oder ableiten könnte, besteht es darin, dass wir aus einer christlichen Perspektive, jedenfalls aus einer paulinischen Theologie immer sagen würde, naja, das Subjekt, was wir haben, natürlich gibt es Menschen und es gibt auch Personen, aber die sind irgendwie immer hybrid. Der Christ und die Christin bei Paulus ist ganz klar die Person, in der die aus Christus heraus lebt und in der Christus lebt.
Na, es gibt nur Christ eigentlich.
Ne? Genau. Und das heißt, die Motivationsfrage wird plötzlich ganz kompliziert.
Ja.
Wer motiviert mich eigentlich, wenn ich etwas tue?
Ist das dieser
Christus in mir? Oder bin ich das? Und wahrscheinlich
oder ist es der Geist, oder? In der Tradition?
Genau.
Ganz entscheidend.
Und wahrscheinlich würde Paulus sagen, was stellt ihr für eine komische Frage? Das könnt ihr gar nicht auseinander dividieren. Und meine Idee jetzt mit dem, warum dieses Subjekt, dieses autonome Subjekt, sagen wir mal, wie Kant es gesehen hat, warum es das für eine christliche Ethik, wenn es sie denn gibt, nicht geben kann, besteht eben in dieser eigenartigen Doppelheit der Person. Also, dass da diese Person immer noch ist, aber dass sie gleichzeitig auch schon was anderes ist, nämlich insofern klassisches Symbol die Taufe, dass Christus von dieser Person Besitz ergriffen hat, wirklich Besitz ergriffen hat und in irgendeiner Weise diese Person mitsteuert, sage ich mal. Und dann ist die Frage aber ja, okay, wie bewegt sich dann dieses Subjekt dieses hybride Subjekt in der Welt? Und da ist ja mein Gedanke, ja, da könnten wir mal bei Karl Barth gucken. Oder wir lesen Karl Barth durch die Brille von Nancy, wie ich das mache, und sage, okay, Menschen oder was Subjekte auszeichnen, sind, dass sie in Beziehungen leben. Und das radikalisieren wir jetzt und sagen nicht, es gibt nicht diese Beziehungen, die bei für den Kommunitarismus ja, ganz, ganz wichtig, essentiell ja, genau. sind. Die christliche Gemeinde, die irgendwie völlig essentialistisch gedacht wird. Bei Barth taucht der Begriff der Beziehung gar nicht auf, sondern spricht immer von Begegnung. Das ist wie Hannah Arendt, dass Politik den Politikbegriff hat. Politik ist nur in dem Moment, wo sich Menschen begegnen und wenn sie auseinandergehen, ist alles wieder weg.
Es ist also nichts, was zum Menschen essentiell dazu gehört. Also, genau. Das ist der Punkt.
Ganz genau. Es ist diese Begegnung und das, was in dieser Begegnung passiert.
Und das wäre so, dass die christliche Radikalisierung, die das Christliche ausmacht, das war ja dein Anfangspunkt.
Das wäre für mich die Frage des ethischen Subjekts, dass ich gemessen jedenfalls an so einem neuzeitlichen Subjektverständnis oder Personenbegriff ein Stück weit auflöst und immer wieder in Frage gestellt ist und nur greifbar wird, wirklich in dieser konkreten Begegnung. Also ich habe, wenn ich so auf den Punkt bringen wollte, der Georg Picht hat mal in einem Aufsatz über Verantwortung geschrieben, nicht das Subjekt setzt sich die Aufgabe, sondern die Aufgabe konstituiert das Subjekt. Ja. Und das finde ich eigentlich eine schöne Formulierung, wo man natürlich jetzt lange drüber diskutieren müsste, aber wo im Grunde genommen diese Aufgabe, die in der Begegnung von Personen entsteht oder sich ergibt, als Anfrage, als Erwartung, als weiß ich nicht was, dass sie aber nur in diesem Moment, in diesem Begegnungsmoment sich konstituieren kann und sich eigentlich auch einlösen muss in diesem Begegnungsmoment, der natürlich immer wieder...
Okay,
das
hieße dann aber zwei Dinge, wenn ich das jetzt in der Folge ausziehen möchte. Das eine wäre, ich muss quasi das, was der andere ist, ich nenne jetzt mal Person, nicht der Mensch, sondern wirklich die Person, die mir gegenüber ist, immer offen lassen. Mhm. Also ich darf sie quasi nicht abschließend in etwas ein- oder zuordnen,
ja.
weil sie ja nicht außerhalb dieses Ereignisses für mich stattfindet. Mhm. Das wäre ja. das...
Genau, wenn ich eins kurz sagen kann, ich beschreibe damit natürlich nicht soziale Realitäten. Das ist mein Anspruch.
Nein. Ich meine, das wäre jetzt quasi so wie eine Art regulative Idee, die man daraus ableiten könnte.
Richtig, wie Adorno das Bilderverbot
nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Und die Grundlage dieser regulativen Idee müsste dann eigentlich darin liegen zu sagen, na ja, dieser andere ist Person außerhalb aller Anerkennungszusammenhänge, die es gibt, sondern die Anerkennungszusammenhänge sind nur sekundäre Erscheinungen, die davon ausgehen, dass der andere Person ist.
Das ist eigentlich ein Rückblick. Also wahre Anerkennung ist nur im Rückblick auf der stattgefundenen Begegnung.
Und warum nur im Rückblick auf die Begegnung,
nicht oder in der Begegnung? Oder dann in der Erhoffnung, dass es diese Begegnung geben wird. Eventuell, aber
naja,
ich kann sie halt nicht fixieren.
Ich würde sogar so sagen, aus dem Rückblick mag sich eine Hoffnung nähren auf das, was einmal sein wird, aber jetzt nicht einlösbar ist.
Ja.
Ja.
Also tatsächlich als Person an und für sich, jetzt in einem essentialistischen Sinne, wäre es nämlich nicht wahr zu sagen, dass es diese Person gibt.
Ja,
sondern man müsste sagen, da ist eine Person im Werden, die durch nichts und niemanden, auch in keiner Beziehung, abgeschlossen sein darf.
Genau, richtig. Und diese Person ist im, wenn man jetzt das, wobei Barth macht es im anderen Zusammenhang, aber für Barth in diesem Begegnungszusammenhang ist für ihn ganz wichtig die Funktion des Auges. Sehen und gesehen werden. Und dieses Moment des sich Ansehens und in dem gleichen Moment angesehen werden, wenn sich zwei Menschen in die Augen schauen, das ist dieser Moment der Begegnung. Ich würde vielleicht sagen, das ist der ethische, vielleicht, ich spitze mal zu, der christlich-ethische Moment. Das ist, dort schauen sich Personen in die Augen und dort entstehen wechselseitige Erwartungen auch.
Ich weiß aber nicht, warum das unbedingt spezifisch christlich sein müsste, aber...
Ja, ich bin nicht sicher, ob es christlich sein müsste in einem Sinn, es geht nur christlich, das zu denken. Was ich aber schon nachvollziehen kann, ist, wie Frank drauf kommt, zu sagen, na ja, wenn ich mir versuche, aus einer christlich-traditionellen Perspektive Gott und den Menschen zu denken und den Menschen nicht nur singulär nehme, sondern in dem Kontakt mit anderen Menschen, dann komme ich bei sowas raus. Das kann ich verstehen. Ich könnte jetzt nicht sagen, das könnte kein Muslim teilen oder sowas. Das glaube ich eigentlich gerade nicht.
Und mir geht es auch nur um einen einzigen Punkt. Mir geht es nicht darum zu sagen, das setze ich an die Stelle einer traditionellen Moral, einer sozialen Moral, sozialer Erwartungen und weiß nicht was alles. Sondern ich sage, das ist das subversive Moment.
Ja.
Also eine christliche Ethik wäre für mich im Grunde genommen der Stachel in jeder guten Ethik.
Okay, das heißt eigentlich hätten wir dann, ich meine, es gibt ja noch diesen anderen klassischen Teil, der quasi immer sagt, naja, das, was christliche Ethik bringt, ist diese, ich sage jetzt mal, dezisionistische Stelle oder diesen Machtbegriff oder das, was wir mit Gegebenem voraussetzen, whatever. Dass wir das quasi leer lassen, weil an diese Stelle nur Gott treten darf, aber der ja noch gar nicht ist, was er sein wird. So, und das beziehst du jetzt eigentlich nochmal auf die Person.
Ja, genau.
Also beide, Gott und Person, müssen offen bleiben und ich ziehe jetzt einfach die Linie aus. Wenn jetzt christliche Ethik sich als christliche Ethik einschalten müsste, dann müsste sie das da tun, wo entweder jemand weiß, wer Gott ist oder wer die Person ist.
Mhm. Genau.
Es ist eigentlich das Bindeglied zwischen Inkarnation und Kirche, was du da beschreibst, oder?
Oh, das musst du ausfinden.
Das klingt spannend.
Also nein, einfach dieses Offenlassen dessen, was eigentlich jetzt ist vom Gott und vom Menschen nach.
Ja.
Gottes kommen in Jesus Christus etc.
Ah, warte mal, vielleicht habe ich es kapiert und du sagst mir, ob es stimmt. Eigentlich sind sowohl Inkarnation wie auch Kirche in sich solche Begriffe, die genau das gefährden, was Franks Anliegen wäre. Nämlich Gott
genau.
Und die Person offen zu lassen. Und das heißt, beide, also die Inkarnation als Gedanke, wie die Kirche als gedachte Gruppe, müssen eigentlich ständig heimgesucht werden von einem letztendlich eschatischen Gedanken, dass das Ganze noch nicht fertig ist.
Genau. Ja.
Also man muss eigentlich Gott als Jesus Christus zurufen, du bist noch nicht am Ziel. Ja. Und man muss der Kirche zurufen, das ist nicht das, was wir wollten.
Ja, genau. Ganz genau. Also, aber ich finde, das ist auch eine gute Ekklesiologie.
Das ist ziemlich geil. Lass mich trotzdem noch vielleicht auf ein ganz anderes Gleis gehen, Frank. Ich fand das jetzt sehr hilfreich, um nochmal anschaulicher zu verstehen, wie du das denkst. Und ich sehe darin auch eine große politische Sprengkraft. Gleichzeitig gibt es ja auch Themen, wo wir sagen würden, naja, wäre doch jetzt interessant, mal zu schauen, was so ein christlicher Beitrag dazu sein könnte.
Ja. Also Vernehmlassungsantworten auf einmal, die kriegen wir
Beispiel,
ja immer.
Zum Beispiel, also was ist mit dem Mittelmeer? Mhm. Oder da ist das etwas, was querläuft zu allen Vorschlägen und Debatten, die kommen, wenn wir das ernst nehmen, was du jetzt ausgeführt hast. Ist dann aber ein bisschen schwierig, daraus etwas Konkretes abzuleiten, etwas Politisches zu fordern.
Ja.
Ich habe eine Idee, die für eine christliche Ethik stehen könnte, die aber von Anfang an zugeben muss, dass sie keine normativen Ansprüche vertritt. Es wäre das Bild eines Christentums als einer riesigen, mit sich sprechenden Bibliothek, also Umberto Eco, oder? Diese Bibliothek, in der die Bücher miteinander in einem ständigen Gespräch sind. So. Und das Christentum, aber auch das, was quasi sich auf das Christentum als gerade nicht-christliches bezogen hat, also das muss alles auch mitgedacht werden, ist quasi ein Archiv, auf das wir zurückblicken können, durch das wir gehen können, ohne dass wir jetzt sagen, ah, in diesem Buch ist die Lösung oder dieser dogmatische Satz ist die Wahrheit, sondern indem wir Problemkonstellationen analog vorfinden zu dem, wo wir jetzt drinstecken. Mhm.
Also ganz, und wo wir noch nicht im Voraus wissen, was wir daraus machen müssen jetzt, wenn genau, ich in dieses Archiv gehe. Also
wir haben jetzt quasi offene Probleme, schreiten durch dieses Archiv und sagen, Mensch, in diesem Streit um das Trinitätsdogma taucht doch etwas auf, was wir jetzt hier auch haben. Wie haben die das gemacht? Warum hat das nicht funktioniert? Gibt es was, was man daraus lernen kann? Also quasi, dass das Christentum nicht die normative Basis ist, um Werturteile zu fällen, sondern ein Raum, in dem Analogien zur Gegenwart so gestrickt werden können, wie Science Fiction das macht auf die Zukunft.
Genau. Und ich würde sagen, es gibt schon ein Kriterium, das würde ich jedenfalls mal so in den Ring werfen. Und das ist die Ermöglichung von Freiheit. Also wenn ich sage, diese Nicht-Definierbarkeit, dieses Offenlassen.
Also das wäre jetzt ein christliches Anliegen?
Ja.
Weil nur, dass ich es gut einordne. Okay. Sag nochmal, also das ist die
Ermöglichung von Freiheit.
Allgemein?
Ja, ich finde immer noch, also mir leuchtet das ja ein, vielen Leuten leuchtet das nicht ein. Bonhoeffer, das Aussatz von 34, die Kirche vor der Judenfrage, wo er das politisch streamt und sagt, die Kirche müsse eingreifen, wenn der Staat ein zu viel oder zu wenig an Ordnung. Zu viel an Ordnung ist, wenn er Diktatur, also Freiheit, einschränkt. Zu wenig an Ordnung ist Anarchie, wo Freiheit dann auch nicht mehr möglich ist oder zumindest nur noch für die, die am stärksten sind und ihre Freiheit durchsetzen können. Und der Referenzwert ist immer die Ermöglichung von Freiheit. Bei Bonhoeffer eine ganz klar, Verkündigung des Wortes muss möglich sein.
Ja.
Das ist so die Materialisierung quasi des Freiheitsanspruchs. Ja. Aber ich würde sagen, das ist für mich wäre so die, wenn es so etwas gibt wie so ein Flock, dann wäre das die Ermöglichung von Freiheit. Und zwar jeder Person.
Ja. Ja, also ich meine, bei Paulus funktioniert das so. Wo ich ein bisschen hängen bleibe, ist das eben, weil bei Paulus ist das immer im Zusammenhang mit dem Bekenntnis zu sagen, okay, wir sind jetzt auch mit Christus Gottes Söhne und Töchter. Und diese Freiheit kann ich ja nicht ohne dieses Bekenntnis denken. Oder muss ich dann eben wieder zurück zu dieser eschatischen Conditio der Person, wie Stefan das vorher geschildert hat? So, kann ich das zusammen haben oder nicht?
Genau dazu, Elio, oder? Ich glaube, das ist vielleicht ein Sündenfall christlichen Denkens, dass wir diese Idee, dass wir gekreuzigt worden sind mit Christus und auferstehen werden in Christus, dass wir die Idee immer als etwas verstanden haben, was in der Vergangenheit liegt.
Und was deshalb so konditional ist.
Genau, oder? Und dann gibt es die dazugehören und die genau, nicht dazugehören. Und es gibt die, für die gilt das und es gibt die, für die gilt das nicht.
Erwählung
und
wird es nie gelten. Erwählung in der Vergangenheit.
Wenn wir jetzt quasi sagen würden, naja, jetzt weiten wir das ganze Ding mal aus und wir können gerne drüber streiten, ob das zulässig ist. Ich versuche nur eine Grundidee abzuleiten daraus. Dass wir quasi sagen, indem sich Gott erniedrigt und Mensch wird, wird die Menschheit erhöht. Also diese Bartsche Figur, KD4, wenn wir die jetzt durchziehen und sagen, das ist genau das, was gemeint ist, dort bei Paulus, wenn wir das so ausziehen, dann müsste man eigentlich sagen, naja, aber de facto sind wir jetzt noch gar nicht erhöht. Also muss da ständig über jede Person in einer unfassbar großen Reserve gedacht werden. Um eine Analogie zu machen, wir müssen uns quasi nicht wie erwachsene Fußballspieler begutachten und fragen, ob das jetzt reicht fürs Kader, sondern wir müssen von dem Potenzial, das wir jetzt noch gar nicht sehen können beim Sechsjährigen und das wir nicht zerstören wollen, ausgehen, wenn wir über Personen nachdenken.
Ich denke mal, das kann ich sehr viel damit machen. Ich bin halt nicht sicher. Also ich würde auch sagen, dass das auf dem Hintergrund des biblischen Kanon, man kann zu diesem Schluss kommen. Ich würde das jetzt nicht bei, zum Beispiel bei Paulus, ich weiß nicht, ob man das dort finden würde. Und vielleicht muss man es auch nicht dort finden, ist auch vielleicht nicht die richtige Frage. Aber ja.
Ich würde sogar weitergehen und sagen, genau das wäre das für mich das Christliche oder Theologische an einer Ethik, das natürlich für die Theologie, für die Eschatologie, für die Christologie genau das Gleiche gilt, was ich für die Ethik behaupte. Das ist auch das Moment der Begegnung des nicht abgeschlossenen und nicht definierbaren ist. Kein Status, kein Zustand, keine Ontologie.
Keine Ontologie. Das ist ein schönes, vorläufiges Schlusswort. Mhm. Ich würde gerne mal mit euch drüber diskutieren, warum es eine Bioethik gibt, warum es eine Medizinethik gibt, aber warum es keine Theologieethik gibt. Mhm. Weil das fände ich echt spannend und ich glaube auch, dass wir eigentlich ständig dort behelfsmäßig irgendwas am Konstruieren sind, das uns eigentlich viel mehr beschäftigt als die Frage, ob es theologische Ethik gibt im Moment. Aber das müssen wir auf ein späteres Gespräch, das ja noch offen ist und wer weiß schon, wer wir dann sein werden, verlagern. Auf jeden Fall euch allen, die bis jetzt dran geblieben seid, herzlichen Dank fürs Mitdenken. Wenn ihr uns schreiben wollt, immer gerne. Ihr findet uns auf frfblog.ch, könnt uns persönlich schreiben, ihr könnt an die Infoadresse schreiben, ihr findet uns auf den Social Media. Habt eine gute Woche. In der Woche geht es weiter mit Elios Explore. Diejenigen, die ein bisschen Französisch können, da unbedingt reinhören. Elio, kannst du schon verraten, worum es geht?
Yep, also wir werden, also ich habe dort eine Begegnung, hoffentlich vielleicht eine Begegnung, mal sehen, mit zwei Personen aus La Maison Bleu Ciel, also das himmelblaue Haus.
Das klingt das nicht so schön.
Himmelblaue Haus,
ja.
Wunderbar. Ist ein Ort der Église Protestante de Genève, wo man mit Spiritualität experimentiert.
Sehr gut, dann bis dann. Gebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
Tschüss.